Es ist Sommer. Hoffentlich haben Sie schon eine Menge davon mitbekommen. Mehr dazu gleich. Wir sind wieder da und begrüßen Sie zur August-Sendung von KR55, Ihrem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1.
In diesem Jahr brachte der Sommer selbst in Oldenburg Temperaturen über 30 Grad. Aber auch Starkregenereignisse. Der Klimawandel ist im kühlen Norden deutlich spürbar. Wie wandelt sich nun unser Verhalten in der Klimakrise?
Das Thema Klima ist eng mit der Frage der Energiegewinnung verknüpft. Energie, die wir zum Heizen, Fahren und für die digitale Welt benötigen. In der Wesermarsch macht jetzt das Projekt einer Energiegenossenschaft von sich reden. Im kirchlichen Bereich soll der Klimaschutz großgeschrieben werden. Zu Gast bei uns ist Friedrich Roden-Johann. Er treibt die Gründung der Genossenschaft voran. Mit ihm sind wir heute im Gespräch. Herr Roden-Johann, herzlich willkommen bei KR55.
Ja, danke für die Einladung.
Und am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking.
Herr Roden-Johann, am 14. Juni hat der Klimaschutz in der Wesermarsch einen Schritt nach vorne getan. An diesem Tag ging es in Golzwaden um die Gründung einer Energiegenossenschaft. Was ist da passiert?
Ja, der Name Energiegenossenschaft ist natürlich richtig. Es geht aber tatsächlich darum, eine Energiegemeinschaft zu gründen, die noch weiter geht als eine klassische Genossenschaft. Es geht nämlich darum, nicht nur die Energieproduktion hinzukriegen, das machen viele Energiegenossenschaften, beteiligen sich an Windparks, an Solarparks oder an solchen Dingen. Jetzt geht es aber auch darum, die Nutzung von Energie umzustellen. Also emissionsfreies Leben möglich zu machen, emissionsfreies Gemeindeleben möglich machen und das vor allen Dingen mit der Herausforderung, dass ja kirchliche Gebäude nicht immer so einfach sind wie ein Einfamilienhaus und deshalb eine besondere Herausforderung haben, emissionsfrei zu werden.
Und hat es viele interessiert? War der Saal voll?
Der Saal war fast so, also es hätten nicht mehr reingepasst. Also ja, der Saal war voll, es sind wesentlich mehr gekommen, als angemeldet waren. Und es haben sich viele entschuldigt, weil sie schon in Ferien waren oder irgendwie nicht konnten. Deshalb ist das Interesse groß und wir sind gespannt, wie es dann bei der Gründungsversammlung aussieht und wer von den Interessierten dann auch die Gründungsmitglieder werden.
Wer war denn da? Hatten Sie besonders, Sie haben gesagt, man musste sich einladen. Gab es auch Honoratioren, die Sie dann noch besonders angeschrieben haben, die da sein sollten?
Nee, wir haben tatsächlich, die Kreisfahrerin hat einmal öffentlich eingeladen und alle Gemeinden aufgerufen, die Einladung zu teilen. Es gab aber auch Prominente, es gab Bundestags- oder Landtagsabgeordnete, die da waren, es gab Bürgermeister, die da waren. Mhm. Der Landrat hatte sich entschuldigt, weil er eine Parallelveranstaltung hatte und deshalb nicht konnte. Aber wer ist uns auch gekommen? Also von Politik, Medien und Kirche waren viele da.
Und vor der Einladung steht ja eine Vorbereitung, also ein Vorlauf. Wie lange sind Sie schon an diesem Projekt im Vorlauf dran? Wann ging es los?
Tatsächlich mehr als 2 Jahre inzwischen. Mhm. Es hat begonnen mit der Kreissynode im Kirchenkreis Wesermarsch, wo es verschiedene Workshops gab und einen speziellen Gottesdienst zum Thema Bewahrung der Schöpfung. Und aus dieser Synode, aus den Workshops und aus der dann erfasst oder durchgeführten Energiedatensammlung der aller kirchlichen Gebäude und Aktivitäten, ist dann die Idee zur Genossenschaft entstanden.
Und hat diese Initiative Begeisterungsstürme ausgelöst? Weil 2 Jahre klingt erstmal nach einer langen Zeit.
Wir haben ja, ich meine, wir hätten die Klimakrise nicht, wenn das alles immer sofort Begeisterungsstürme auslösen würde. Und aus dem Verantwortungsvermeidungsapparat auszusteigen und zu sagen, die anderen sollen sich mal darum kümmern, sollen wir die Kirche in Oldenburg jetzt machen? Wir haben ja ein Amt dafür, was sich darum kümmert. Oder soll die Bundesregierung oder die Landesregierung oder die Kommunen oder wer auch immer. Es schieben ja alle immer irgendwie die Verantwortung weg. Und daraus auszubrechen und zu sagen, die anderen helfen uns jetzt gar nicht, wir können uns aber selber helfen. Und wenn wir uns anfangen, selber zu helfen, dann ist das eigentlich gar nicht zu unserem Nachteil, sondern eher zu unserem Vorteil. Und vielleicht machen dann andere auch noch mit, weil dann so eine Idee der Selbsthilfe irgendwie Schule macht.
Die Klimakrise läuft ja, keine Frage. Auf einer Seite hat man das Gefühl, dass dem Thema Klimawandel ein bisschen die Luft ausgeht und irgendwie anderes sich immer weiter nach vorne schiebt. Gab es da jetzt auch kritische Stimmen? Die gibt es ja im öffentlichen Diskurs auch. Haben Sie da Gegenwind gehabt oder war es doch sehr eindeutig?
Wir sind natürlich, also die 2 Jahre heißt ja, wir sind auch im Jahr des Ukraine-Kriegsbeginns und der Energiekrise gestartet. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war natürlich das Bewusstsein, dass Energielieferungen auch ein Risiko sein können und dass das nicht so selbstverständlich ist, dass es warm ist, ein größeres, als das jetzt 2024 ist. Deswegen freut uns das tatsächlich, dass wir es geschafft haben, die Stimmung vom Anfang mitzunehmen und über diese Jahre nicht zu verlieren, sondern eher Akteure zu gewinnen. Der Klimarat der Evangelischen Kirche ist größer geworden. Die Akteure, die mitmachen, ist größer geworden. Die Unterstützung ist größer geworden. Mhm. Obwohl der vermeintliche Druck, was Energiekosten angeht, dieser Druck natürlich jetzt erstmal weg ist. Weil jetzt gerade kriege ich wieder Strom zum Preis von fast vor Corona-Zeiten. Nur die Ereignisse rund um den Klimawandel, die zeigen uns halt die Dringlichkeit mehr denn je.
Sie haben vorhin das Wort Verantwortungsvermeidungsapparat, ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich es auch gut wiedergeben kann, gesagt. Ist das nicht die Hauptarbeit, die man leisten muss, Menschen zu überzeugen?
Das ist die Hauptarbeit, Menschen zu überzeugen, weil das Technische, was gemacht werden muss, die Technologien, das ist alles längst erfunden und es sind auch die Leute da, die das machen. Die Entscheidung aber zu treffen, dass man das auch umsetzt, dass man das auch macht und dass man die Technik nutzt, die da ist und Dinge austauscht und Dinge besser macht, das ist ein rein zwischenmenschlicher Prozess und der hat mit Überzeugung zu tun. Und deshalb ist die Gemeindearbeit und die Gemeinde und die Kirchengemeinde da auch an so einer guten Position, am Ende aber auch in der Verantwortung, dieses zwischenmenschliche Überzeugen zu nutzen und nicht zu sagen, komm, sollen wir die anderen machen.
Heißt überzeugen Angst abbauen oder heißt überzeugen Geld für das Richtige auszugeben? Was macht man da?
Also ich würde ja mittlerweile sagen, es hat ja niemand Angst vor einer Wärmepumpe oder vor einem Windrad.
Angst im Kalten zu sitzen, meine ich.
Vielleicht hat es im Kalten, ja, man hat eher Angst vor irgendwelchen negativen Aspekten damit. Mhm. Man hat vielleicht Angst, dass das Windrad irgendwie so nah an seinem Wohnhaus steht, dass das Wohnhaus an Wert verliert. Oder dass die Wärmepumpe zu teuer ist und man sich die nicht leisten kann oder danach die Stromrechnung zu teuer ist. Mhm. Und diese Angst kommt natürlich auch, weil nicht immer alle die Informationen so zugänglich haben. Und deshalb ist das Angstabbauen vor allen Dingen informieren. Und Zugänge zu den richtigen Informationen aufbauen, die auch wieder alle da sind, die aber eben vielleicht nicht auf der Titelseite der Bildzeitung stehen und deshalb sofort im Kopf sind, sondern mal auf Seite 3 oder Seite 4 von irgendeiner Energiewende-Zeitschrift, die man so bisher noch nicht gelesen hat.
Was sind denn da die Ziele der Energiegemeinschaft, der Energiegenossenschaft? Also einmal Informationen und Fakten halt nach vorne bringen, was noch?
Bewusstsein schaffen, Informationen rüberbringen und dann aber eben auch umsetzen. Mhm. Das ist dieser Name Energiegemeinschaft. Eine Energiegemeinschaft bilden zwischen denen, die Energie erzeugen und denen, die Energie verbrauchen. Denn wenn wir das regional machen, dann verdienen die produzieren mehr und die verbrauchen sparen mehr. Weil Wirtschaftskreisläufe zusammenkommen, die nicht mehr durch irgendeine Börse in London oder in Paris oder sonst irgendwo gehen, sondern Handel zwischen der einen Gemeinde, der anderen Gemeinde stattfindet. Ich sage immer, die Energiepartnerschaft zwischen Oldenburg und Owelgönne ist doch die bessere als zwischen Oldenburg, Saudi-Arabien und dem Kreml, die wir bisher haben.
Gibt es Vorbilder für das Projekt?
Gibt es. Ich komme ja selber aus einem Klimaberatungsbüro, was für Kommunen diese Klimaschutzkonzepte und Energieleitplanung macht. Und das alles, was wir beraten, basiert auf der Idee des Rhein-Hunsrück-Kreises. Dort hatten Menschen, die da leben, plus ein Landrat vor mittlerweile mehr als 20 Jahren die Idee, lasst uns doch mal die Energie hier vor Ort lassen. Und daraus ist ein weltweites Vorzeigeprojekt geworden, was dazu geführt hat, dass dort in Gemeindehand Windenergie entwickelt wurde, PV, Biogas, alles, was irgendwie mit der Energiewende zu tun hat. Und es dort keine Konflikte mehr gibt, sondern die Leute sagen, ja, das ist genau richtig, weil sie spüren, was die Energieproduktion für die Region bedeutet. Und leider ist das in ganz, ganz wenig anderen Regionen in Deutschland dann so realisiert worden. Bisher auch nicht in der Wesermarsch. Auch dort ist sehr viel schon zugebaut worden an Wind und PV, was aber weitestgehend an den Gemeinden vorbeigeht.
Das lag woran?
Das liegt daran, dass kommunale Unternehmen wie eine EWE oder andere Stadtwerke viel zu spät in den Markt richtig eingestiegen sind und deshalb klassische Investoren sich die Chance ergriffen haben und man dann einfach sagen kann, das ist keine Verschwörung, sondern es ist einfach Marktwirtschaft. Wenn die einen schlafen, nutzen die Gelegenheit, wachen auf und gehen los.
Sie sind bei Kaya 55, dem Kirchenradio bei Oldenburg 1. Felix Rodenjohann ist zu Gast und hat gerade für die Gründung einer Energiegenossenschaft, einer Energiegemeinschaft in der Wesermarsch die Weichen gestellt.
Wie sind Sie denn zum Motor dieser Gemeinschaft, Genossenschaft? Ich kann mich eigentlich nicht für einen Begriff entscheiden, geworden. Was war der Anlass?
Ja, wenn ich da ehrlich bin, ich bin immer 2018 so intensiv in die Klimawissenschaft eingestiegen und habe mich da gefragt, warum die Kirche, und zwar in Deutschland jetzt vertreten evangelische und katholische, beide so versagen im Klimaschutz. Dass das Bewahren der Schöpfung auf der einen Seite steht und das Verbrennen fossiler Energieträger auf der anderen Seite. Die Gasheizung in der Kirche, die Ölheizung im Krankenhaus oder im Kindergarten und der Kohlestrom. Das ist etwas, was aus meiner Sicht vielleicht zu BlackRock passt, die aus Geld Geld schöpfen, aber eben nicht zu Organisationen, die so ein bisschen was am Fortbestand der Zivilisation oder etwas am Fortbestand der Zivilisation hängt.
Oder ein Sendungsbewusstsein haben, was wir ja mit Bewahrung der Schöpfung eigentlich ja auch aussenden wollen.
Und meine These war dann, das muss ein Missverständnis sein. Es muss einfach das Wissen fehlen, dass es einen Ausweg aus der Kirche mit Gasheizung gibt. Und ich habe im Netzwerk viele, die dann sich auf die Suche gemacht haben. Und dann stellt man eben fest, es gibt einige Gemeinden, die extrem weit sind. Also auch einige Kirchenkreise oder Kirchen oder Landeskirchen. In Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel eine, die haben eine komplett eigene Energieversorgung tatsächlich aufgebaut. Da haben sich vier Kirchenkreise haben sich zusammengeschlossen, haben ein Energieunternehmen dann gegründet, weil auch in der Region das vorhandene Energieunternehmen mit vier großen Buchstaben nicht so weit war, wie man sein wollte. Und das hat dann dazu geführt zu sagen, jetzt lass uns mal schauen, jetzt lebe ich hier in der Wesermarsch, mein Schwiegervater ist Pfarrer in Ruhe oder im Unruhestand und macht Vertretungsgottesdienste und ist im Kirchenkreis aktiv und dann hat die Kreisfahrerin irgendwie davon erfahren, dass ich Klimaschutzberatung mache und zack sind diese Dinge zusammengekommen und die Frage kam dann von der Kreisfahrerin, Felix, willst du auf der Synode mal einen Vortrag zur Klimakrise halten? Und das habe ich gemacht und da kamen gute Fragen, es kamen einige kritische Stimmen, das war jemand in der Synode, der auf einer Bohrinsel gearbeitet hat und deshalb so eine etwas andere Meinung zu dem ganzen Thema hatte. Aber der überwiegende Anteil hatte die These, wir müssen jetzt auch wirklich was machen. Und aus diesem wir müssen jetzt was machen, da bin ich dann so ein bisschen autistisch veranlagt. Ich nehme solche Aussagen dann wörtlich und dann geht's los.
Wo kriegt man dann die Mitstreitenden am besten bei der Motivation? Also ist das die Sorge für die Schöpfung, die Umwelt oder eher so meine Kinder und meine Enkel, das ist deren Zukunft, das ist deren Umwelt, da will ich mitwirken. Wo kann man so den Hebel ansetzen?
Also es gibt ja tatsächlich in der ganzen Klimabewegung ein Generationenloch. Es gibt viele Menschen, die unter 30 sind und es gibt sehr viele, die über 60 sind. Und zwischen 30 und 60 wird es dünn. Und im Klimarat der Kirche sind jetzt auch dann eher Menschen, die eher über 60 sind, einige sogar über 70. Und bei den Veranstaltungen dazu waren dann auch wenig ganz Junge, aber eben auch wieder sehr, sehr wenig so im normalen Berufsalter. Und deshalb würde ich persönlich sagen, ist es schon so ein Blick der Generation über 60. Also mein Schwiegervater beispielsweise hat im Theologiestudium über diese Themen geredet. Das war in den 70er Jahren, wo Grenzen des Wachstums, Club of Rome und so weiter rauskamen. Und die grundsätzlichen Erkenntnisse damals waren ja die jetzt eingetreten sind. Das ist eben nichts Neues. Und ich glaube schon, dass der größte Antrieb tatsächlich auch ist, wenn man jetzt über 60 ist, zu sagen, ich habe ein gutes Leben gelebt, habe mich aber über dieses Thema einfach nicht gekümmert. Und jetzt sehe ich, was das für Folgen hat, dass wir uns kollektiv da nicht drum gekümmert haben. Und jetzt versuche ich mal, noch ein bisschen was zu reißen. Und das jetzt noch was zu reißen, da ist halt immer noch viel Potenzial, weil es ist halt immer noch nicht so viel passiert bei aller Dramatik.
Gibt es Ideen, wie man die, Sie haben es so schön genannt, Generation Klimaloch, mache ich mal heraus, 30- bis 60-Jährigen irgendwie erreichen könnte? Denn das ist ja häufig erlebe ich auch aus meiner Vergangenheit, da wo man mit vielleicht Familie oder mit Sein oder mit Arbeiten oder mit Haus oder mit ständig Umziehen, das ist ja auch ganz, ganz viel heutzutage Wohnortwechsel dabei beschäftigt ist, wie kriegt man die dazu mitzumachen? Und sei es eben zu sagen, ich werde halt Teil dieser Gemeinschaft und spende, ich bin dann passiv so und so viel Geld oder irgendwie so. Wie schafft man das?
Vor 4 Jahren hätte ich gesagt, das schafft man auch durch Bewusstsein und durch Kommunikation. Heute sage ich, das schafft man nur noch durch Angebot. Mhm. Wir können halt nicht erwarten, dass Menschen, die gerade vollkommen dicht sind mit ihrem Leben, dass die jetzt die Bereitschaft haben, so tief thematisch in diese ganzen Themen einzusteigen. Denn es ist bis heute so, es ist super einfach, mit Diesel zu fahren, mit Gas zu heizen und Kohlestrom zu beziehen. Mhm. Und das Ganze 100% emissionsfrei zu machen, ist entweder eine Frage des Geldbeutels oder man muss extrem technisch versiert sein, um sich in ganz all diese Themen reinzufuchsen und da auf der technischen Detailebene sich das dann selbst zu basteln, weil dadurch lässt sich dann ja Geld sparen. Und wenn wir das schaffen, durch solche Initiativen für diese Familien, die sich um diese ganzen Themen gerade nicht kümmern wollen, die einfach nur Auto fahren wollen, die einfach nur heizen wollen, die ihre Rate fürs Haus abzahlen wollen, wenn wir für die ein Angebot schaffen, dann bin ich der Meinung, dann kriegen wir die auch. Weil die sagen ja nicht aktiv, wir wollen den Planeten zerstören, sondern die sagen, wir haben jetzt einfach in unserem Leben gerade keine weiteren Kapazitäten für weitere Themen. Also müssen die, die jetzt ein bisschen Kapazitäten haben, sich um die Themen kümmern und dann die anderen mitnehmen. Aber es ist dann eben keine reine, ja, keine Lobbyarbeit mehr oder möchte jemanden von irgendwas überzeugen, sondern dann muss tatsächlich irgendwas Handfestes da sein, wo die Leute sagen, ja, da kann ich mitmachen.
Wenn also dieser Teil schon fehlt, Sie haben gesagt, es sind die unter 30 sehr aktiv, die über 60 sehr aktiv. Wie viele Menschen brauchen Sie denn überhaupt für Ihr Projekt? Gibt es dann irgendeine Zahl oder eine Größenordnung, so eine Anzahl von Menschen, um dies hier irgendwie wuppen zu können?
Also ich meine, der Landkreis hat ja knapp 100.000 Einwohner. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, von diesen 100.000 Einwohnern werden 100 aktiv, dann ist das ungefähr die Größe der Menschen, die in einer größeren Stadt, die jetzt irgendwie um die 100.000 Einwohner hat, daran beruflich arbeiten würden. Also es müssen nicht viele sein, die operativ was tun. Die meisten können so weiterleben, wie sie leben. Und die machen dann eigentlich nur mit und nehmen dann das Angebot wahr. Wenn man das auf eine Gemeinde bezieht, auf eine Kirchengemeinde, dann gibt es halt vielleicht dann eine Arbeitsgruppe von 2, 3 Leuten, die sich damit diesen Themen befassen und dann ist das Problem für die ganze Gemeinde gelöst. Weil die Leute, die dann die technischen Dinge wieder umsetzen, die sind da und die machen ihr Handwerk. Aber das Initiieren von solchen Projekten ist dann gar nicht so personenaufwendig. Es ist dann eher die Frage, machen wir die richtigen Dinge und tun wir die Dinge oder machen wir die Dinge richtig? Und wenn man das dann hinbekommt, dann kann auch mit vergleichsweise wenig Personen eine Menge erreicht werden.
Und Herr Rodenjohann, wie kann ich jetzt Mitglied werden? Was muss ich tun?
Das ist relativ einfach. Den Mitgliedsantrag ausfüllen.
Den es wo gibt?
Den es nach der Gründungsversammlung gibt. Mhm. Also jetzt gerade kann man sich nur für die Mitgliederversammlung registrieren. Das geht unter mitmachen@kegw.de. Da kann man einfach eine Mail schreiben. Und dann wird man Mitglied.
Können da nur Menschen aus der Wesermarsch Mitglied werden oder geht das auch überregional, zum Beispiel hier für Oldenburg, Gemeinden, Personen?
Es gibt keine Einschränkung, was die Konfession angeht und auch keine Einschränkung, was den Wohnort angeht. Nur, also ich meine, wir gehen davon aus, dass Mitglieder sich auch dem Zweck verpflichtet fühlen und dann am Ende von den Dingen profitieren wollen, die die Genossenschaft anbietet.
Gibt es schon etwas, so wie eine Planung eines Projektes? Sie sagten vorhin oftmals Windrad oder gibt es PV-Anlagen, die Sie planen, Solarpark oder was ist der Ideenkatalog?
Der Ideenkatalog ist, die kirchlichen Gebäude in Schritt 1 emissionsfrei machen. Bedeutet entweder Wärmepumpe für die Kirche oder das Krankenhaus oder die Schule oder was auch immer an kirchlichen Gebäuden in der Gemeinde vorhanden ist. Wenn Wärmepumpe nicht geht oder nicht sinnvoll ist, dann die Prüfung, ob warme Netze, Nahwärmenetze möglich sind. Also Fernwärme und Nahwärme sind im Prinzip Wasser durch Rohre. Und das braucht Erzeugung und das ist dann Wind und Solar, weil wir nicht viel mehr haben. Und von Sonne- und Windenergie haben wir eigentlich recht viel in der Wesermarsch. Und es wird auch noch in den nächsten Jahren was dazukommen, weil dann doch eine ganze Menge Platz dort ist. Also die Fläche, die in Oldenburg nicht ist, um Oldenburg zu versorgen, die ist dann in der Wesermarsch. Das heißt, am Ende entsteht sowieso in der Wesermarsch ein Teil der Energieversorgung von Oldenburg und dem Festland.
Wie werden die Standorte ausgesucht? Also die Gebäude, die man dann gerne emissionsfrei gestalten möchte. Man hat jetzt mal die Vorstellung, gibt es da 20 Anträge? Gibt es da irgendeine Kommission, die das entscheidet? Oder wie kommt man dann zu so einem Ranking, womit man startet?
Wir haben ja die letzten 2 Jahre nicht nur geredet und Menschen überzeugt, sondern auch schon technisch geplant. Und wir haben dank der Unterstützung tatsächlich der Oldenburgischen Kirche die Energiegebäudedaten von allen Gebäuden der Kirche.
In der Wesermarsch.
In der Wesermarsch. Mhm. Und damit konnten wir, oder sehen wir im Endeffekt, welcher Strombedarf in der Zukunft, wenn alles umgestellt ist auf Emissionsfreiheit, pro Gemeinde vorhanden ist, an welchem Ort. Und damit kann nach Gründung das Energieplanungsteam, was sich im Aufbau befindet, ein Energiekonzept für jede Gemeinde machen. Und dann wissen wir ungefähr, was wo was kostet. Und dann priorisiert man natürlich, weil wir sagen, wir wollen nicht heute fertig sein, sondern in den nächsten 6 Jahren, dass Bauabschnitte entstehen, die von einfach nach schwierig gehen. Wenn ich in der einen Gemeinde mit sehr wenig Aufwand und sehr hohen Emissionsreduktionen habe, dann mache ich das natürlich zuerst, weil ja tendenziell die Technologie immer noch besser wird und nicht schlechter, also gehen wir jetzt mal nicht von aus, bedeutet die Gebäude, die heute noch schwer sind, emissionsfrei zu kriegen oder teuer, sind vielleicht 2027 schon nicht mehr teuer. Also machen wir heute die, die heute schon wirtschaftlich sind und 2027 die, die dann wirtschaftlich sind und die allerletzten dann irgendwie Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre.
Wenn ich Gebäude höre über Kirche, denke ich auch viel an die alten Kirchen, die in der Wesermarsch stehen und die ja zum Teil oder zum Großteil ja auch denkmalgeschützt sind. Wie geht das denn zusammen, Denkmalschutz und Klimaschutz?
Das geht sehr gut zusammen, wenn wir das nicht ideologisch betrachten. Man kann jetzt mit extrem viel Aufwand beispielsweise Solardachziegel nehmen. Die sehen dann fast so aus wie normale Ziegel, sind aber dann sehr teuer. Deshalb sagen wir, wenn eine Kirche beispielsweise ein Dach hat, was sowieso erneuert werden muss, dann macht das Sinn, das auch mit Stromproduktion zu verbinden. Ansonsten wird man aber von Klimaschutz überhaupt gar nicht sehen. Die Wärmepumpe wird so versteckt, dass die nicht Teil des denkmalgeschützten Gebäudes ist. Das geht auch in der Nachbarschaft, man könnte ja irgendwo da, wo das Müllhäuschen ist, daneben steht dann die Wärmepumpe und wird mit Rohren dann in die Kirche reingeführt. Und der Strom soll ja gerade vornehmlich durch Wind und durch Solarfreiflächenanlagen entstehen, wo die nötige Energiemenge überhaupt zusammenkommt. Und Gemeindehäuser wiederum, die wunderbar geeignet sind, weil sie ein gutes Dach haben, ich glaube, auf dem Gebäude, wo wir sitzen, ich habe mir das Dach jetzt noch nicht angeguckt, aber es könnte durchaus sein, dass hier Platz ist. Dann muss ich Wohngebäude drumherum, dann kann der Strom auch an die umliegenden Gebäude in der Nachbarschaft vermarktet werden. Das sind dann alles so Möglichkeiten, die man dann nutzt, wo es also dann keinen Konflikt gibt, aber es wird also keine Kirche, wenn sie emissionsfrei ist, schlechter aussehen, als sie vorher aussieht.
Und kälter sein im Winter, ist das auch eine Idee, einfach mal Energie zu sparen?
Das wird ja aktuell gemacht. Also wir sehen ja schon, dass mit der Energiekrise 2022 und der deutlich gesteigerten Kosten viele Kirchen gar nicht mehr beheizt wurden und andere eben in den Bereich des vielleicht auch nicht mehr ganz Vertretbaren zu kommen. Also wir haben ja eine Komfortfrage, das ist halt gemütlicher, wenn es ein bisschen wärmer ist, aber wir haben auch ein Thema der Gebäudesubstanzerhaltung. Und wir haben Orgeln da drin, die es vielleicht nicht so toll finden, ständig von 13 Grad auf 21 Grad wieder rauf und runter gefahren zu werden. Und daraus irgendwie ein Modell zu finden, zu sagen, wir müssen einerseits die Gebäude schützen und die Gebäudesubstanz erhalten und wir müssen irgendwie jetzt den Gottesdienstbesuchern, Besuchern möglichst komfortabel machen. Das ist ein Abwägen und das wird, wenn wir die Maßnahmen durchgeführt haben, viel einfacher als vorher, weil Geld dann eben nicht mehr so eine Entscheidung ist. Es gibt so viele Momente, wo jetzt gerade zu viel Strom im Netz ist, der nicht verbraucht wird, wo einfach abgeriegelt wird. Wir sehen das mittags, wenn die Solarparks Strom produzieren, stehen die Windräder still. Diesen Strom, wenn die Windräder stillstehen, die stehen nicht still, weil der Wind nicht weht, sondern weil der Strom nicht abtransportiert werden kann. Wenn der in dem Moment in die Wärmespeicher geht, dann kann ich meine Kirche auf die Temperatur heizen, wie ich möchte. Es kostet mich nicht mehr. Und das ist so ein bisschen dann so Energiewende Schlaraffenland. Was aber natürlich bedeutet, es ist sehr viel Arbeit, zu diesem Status zu kommen.
Und natürlich auch ein bisschen Geld, das man in die Hand nehmen muss. Sanieren, umverändern, bautechnisch, Handwerker. Da kommen ja ein paar Sümmchen zusammen bei den Gebäuden.
Das ist das Argument, das kostet alles Geld, ist das Argument, mit dem Investoren es immer geschafft haben, sich die Rosinen zu picken, die lukrativen Wind- und Solarparks zu bauen und Kommune, Kirchengemeinde und andere auf den Kosten sitzen zu lassen, was die Erneuerung von Heizungen und anderen Dingen angeht. Und das Ziel dieser Genossenschaft ist jetzt, mit Solar und Wind Geld zu verdienen und damit die Sanierungskosten zu finanzieren. Denn es geht auch nicht darum, die Kirchen, und das wird auch in vielen Fällen überhaupt nicht möglich sein, ein Kirchengebäude von 1860 auf einen Passivhausstandard zu bringen. Dieser Aufwand wäre wahrscheinlich nicht mehr ökologisch sinnvoll, weil so viel Material da verbaut werden müsste, was nicht hilft. Zu sagen, wir haben aber einen günstigen Strom, den wir selber produzieren und damit treiben wir eine Wärmepumpe an und dann kostet uns das deutlich weniger, diese Kirche auf die Temperatur zu bringen, das ist dann der cleverere Weg. Und dann verdienen wir eben immer noch was mit dem eigenen Windpark und dem eigenen Solarpark und sparen Kosten bei der Energienutzung und dann wird das Ganze wirtschaftlich. Das ist auch der Grund, warum wir überhaupt diesen ganzen Aufwand treiben, weil wir haben ausgerechnet, was wir an Energiekostenersparnis durch die Umstellung haben. Und diese Ersparnis alleine, ohne den Einstieg in Wind- und Solarparks, würde die ganze Veranstaltung nicht finanzieren.
Nun gibt es ja vor Ort auch Energieversorger. Ist das dann ein Konkurrent oder sieht der Energieversorger Sie als Konkurrent? Oder als Miteinanderspieler für eine bessere Welt?
Wie der Energieversorger uns sieht, das muss ja der Energieversorger selber beantworten. Wenn man sich den gesamten Energiemarkt in Deutschland anschaut, dann ist es so, dass Privatpersonen heute etwa 30% Marktanteil im Bereich erneuerbare Energien haben, während die großen Energiekonzerne und alle Stadtwerke zusammen weniger als 20% Marktanteil haben. Das heißt, die Energiewende, wenn man ehrlich ist, ist weitestgehend an den traditionellen Energieunternehmen vorbeigegangen. Das ist der Grund, warum in vielen Regionen auch die Kirche da einsteigt. Für das Atomkraftwerk, das Kohlekraftwerk, das Gaskraftwerk brauchte man völlig andere Kompetenzen als für erneuerbare Energien. Und das ist der Konflikt, den wir haben. Das heißt, ja, das ist ein Wettbewerb. Das Geld, was die Kirchengemeinde verdient, kann ja nicht jemand anders verdienen. Das Geld ist ja nicht weg, es verdient nur gerade jemand anders. Und das ist dann am Ende eine Frage, möchte man Gemeinwohl auf der einen Seite oder möchte man das Wohl eines australischen Infrastrukturfonds auf der anderen Seite, der nicht die Kita in der Wesermarsch finanziert, dem aber die EWE zu 25% gehört.
Sendung geben wir Ihnen für die kommende Zeit einen Appetitanreger, einen geistlichen Snack mit auf den Weg. Heute hat Thomas Schiebloch ihn mitgebracht und erzählt.
Ja, 25. Juli, Donnerstag, das Losungswort aus der Bibel für diesen Tag. Gott sprach, meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Aus dem ersten Buch Mose, Genesis 9, Vers 13. Der Bogen, der Regenbogen, das ist doch die Geschichte, wo vorher auch die große Sintflut ist, wo die Arche viele Pärchen rettet, Menschen, Tiere. Da ist doch irgendwie beides da, habe ich mir gedacht. Sowohl die gewaltigen Naturphänomene, auch die Wassermassen, die Zerstörungskraft, die darin steckt, auch der Klimawandel, die Herausforderungen, die Gefahren und dann zum Schluss dieses wunderbare Zeichen, ich habe meinen Bogen in die Wolken gesetzt als Zeichen, dass ich euch beschütze, so sagt es Gott. Wenn wir heute unsere Sendung anschauen, habe ich das Gefühl, vielleicht überspannen wir den Bogen mittlerweile ein bisschen und können nicht nur immer uns darauf berufen, na, unser Gott wird's schon richten, er hat ja seinen Bogen in die Wolken gesetzt, egal was wir hier veranstalten, er wird schon immer die Kurve kriegen. Wenn wir die Zeichen ernst nehmen, dann erhalten wir unsere Schöpfung eben auch selber durch unser Reden und Tun, durch unsere Aktionen. Da können wir uns nicht nur darauf verlassen, dass wir immer schön zum Regenbogen schauen und darauf hoffen, dass der Gott schon immer alles richten wird. Also er hat uns ein starkes Schutzzeichen gegeben, er ist auf unserer Seite, wenn es um die Bewahrung seiner Schöpfung geht. Aber die Schritte dahin, die müssen wir schon noch selber tun. Und das wünsche ich uns, dass das gelingt.
Wir wollen mal ein bisschen in die Zukunft gucken oder ins Wahrsagerglas oder wie auch immer, in die Wahrsagerkugel. Wann ist in die Wesermarsch klimaneutral? Gibt es da ein Ziel, ein Arbeitsziel, was Sie sich gesetzt haben?
2030.
Also, das ist nah.
Am 31.12.2029 soll im besten Fall die letzte Anlage in Betrieb gehen, sodass der Jahreswechsel emissionsfrei stattfinden kann.
Und dann braucht es das Energiegemeinschaftsprojekt nicht mehr oder das zieht dann woanders hin? Oder?
Die Energiegemeinschaft ist ja aufgebaut dann. Wir haben verschiedene Phasen. Die Phase der Aufbauzeit und dann die Phase der Betriebszeit. Und die Betriebszeit ist theoretisch unendlich, solange wie die Wesermarsch, so Gott will, existiert und die Deiche halten.
Welche Faktoren sprechen denn für die Wesermarsch und welche dagegen? Es ist ja, die Wesermarsch ist ja immer so ein bisschen belächelt, gerade von der Stadt aus. Was spricht denn jetzt für die Wesermarsch, dass da so eine tolle Initiative entsteht?
Also wenn wir einmal auf ganz Deutschland schauen, leben 58% der Menschen in Kleinstädten. Also eben nicht in einer Stadtgröße wie Oldenburg, sondern in einer Gemeindegröße wie die Gemeinde in der Wesermarsch sind. Unter 50.000 Einwohner sind 58% Deutschlands. Das heißt, das, was die Wesermarsch macht, ist das, was alle ländlichen Regionen in Deutschland in den nächsten Jahren machen. Und mein Ziel ist, dass die Wesermarsch das schneller macht als andere Regionen. Weil nur dann ist man Vorreiter und nur dann kann man von dem Schnellersein profitieren.
Kann denn Ihr Projekt denn auch Blaupause für andere Regionen sein?
Es muss Blaupause für andere Regionen sein, weil es sonst den Aufwand nicht rechtfertigen würde. Wir arbeiten jetzt schon so, dass wir mit vielen anderen Akteuren in anderen Regionen im Austausch sind und uns auch Dinge erarbeiten, die dann in der einen Region entstehen und in der anderen verwendet werden, weil die Regionen untereinander ja nicht im Wettbewerb sind. Wenn wir eine bayerische Energiegenossenschaft haben, die genau das Gleiche macht in der Region, ist das ja super, weil die dann auch Dinge machen, von denen wir profitieren können. Und deshalb entsteht insgesamt so eine Community der Vorreiter. Also die schneller sein wollen, die vereinigen sich und werden dann insgesamt nochmal schneller und ziehen dann andere mit.
Das ist so auch Ihre Vision, dass das jetzt so ein schnell fortlaufender Prozess wird?
Ja, denn das ist ja auch schon ein Prozess. Also die Arbeit hat eben vor 2 Jahren begonnen und die Menschen, die sich anschließen, die machen die Bewegung größer und irgendwann ist so ein Ding losgegangen und dann kann man es nicht mehr stoppen. Und dieser Punkt ist jetzt erreicht. In den letzten 2 Jahren hätte man doch immer noch mal wieder sagen können, so, jetzt machen wir nicht weiter. Aber wenn halt zu viel Öffentlichkeit da ist, wenn zu viele Leute sagen, das ist eine ganz gute Idee, dann wird es irgendwann unangenehm für andere, das zu behindern.
Welche Wünsche haben Sie da?
Ich habe den Wunsch, dass alle sich das erstmal alles anhören, was da entsteht. Diese ideologische Debatte darüber, ob eine Wärmepumpe jetzt ein tolles Gerät ist oder nicht und ob ein Elektroauto nicht besser wäre, wir fahren gar nicht mehr Autos, das kann man alles führen, aber man muss es wenigstens führen. Man muss darüber reden, wie wir uns fortbewegen, man muss darüber reden, wie wir zukünftig uns Energie produzieren und Energie nutzen. Und wenn wir diese Dialogbereitschaft haben, dann bin ich der Meinung, dass man auch jeden vom Richtigen überzeugen kann. Oder die Sache ist an sich falsch. Also wenn es jetzt nicht funktioniert, dann liegt es an der Sache, dann machen wir da fachliche Fehler. Aber wenn wir was Vernünftiges haben, was sich lohnt, was ökologisch, sozial und wirtschaftlich ist, dann kann eigentlich nur noch die Ideologie und das einfach nur das Ablehnen davon uns aufhalten. Und dann sind wir wieder am Anfang, dann ist es wieder eine Frage der Überzeugung und des Informationszugangs. Und ich finde ja, so die Region, da sind die Menschen ja schon mal kritisch, aber sie sind eben dann auch kritisch-konstruktiv. Und dieses kritisch-konstruktive ist wahrscheinlich das, was dann dazu führt, dass es funktioniert. Weil wenn man zu euphorisch ist und bei allem sagt, komm, das machen wir, dann rennt man vielleicht auch in die falsche Richtung. Weil noch schlimmer als stehen bleiben ist ja mit Vollgas in die falsche Richtung zu laufen. Aber mit einer guten Geschwindigkeit in die richtige Richtung, das wäre dann ganz nett.
Und gibt es bei der Richtung, die Sie einschlagen, noch eine Hürde, die Sie sehen oder eine große Kurve oder eine Bucht, die Sie umschiffen müssen, wie immer Sie das Bild gerne ausgestalten wollen?
Ja, es gibt viele Hürden, die im Prozess entstehen, die aber alle in sich überwindbar sind, wenn die Gruppe groß genug ist, die sagt, wir wollen das. Also es gibt tausende Dinge, die dann technisch nochmal eine Schwierigkeit sind oder genehmigungsrechtlich oder andere Sachen. Aber es ist tatsächlich so, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und deshalb ist diese Willensprägung so entscheidend. Und wenn die da ist, dann Ja, dann werden wir auch eine Lösung für die seltene Schnecke finden, die dann nochmal irgendwo gefunden wird und deshalb jetzt vielleicht dieses Windrad da nicht sofort die Genehmigung kriegt, die es braucht.
Jetzt 2 Jahre ist es am Laufen, dieses Genossenschaftsprojekt. Was macht Ihnen bei diesem ganzen Prozess große Freude? Was finden Sie richtig klasse?
Große Freude macht mir tatsächlich, dass es immer so ist, wenn man an so einen Punkt kommt und es ist irgendwie logisch und man denkt, mehrere Leute sagen, das ist vernünftig, das zu tun, dass dann auch sich eine Gruppe findet, die den Mut hat zu sagen, jo, wir machen das. Und wenn das so weitergeht, dann kommt man halt auch weiter. Weil in manchen Gruppenkonstellationen ist es ja so, dass dann die Skeptiker irgendwie die Wortführer sind und jede Idee im Keim ersticken. Und wenn aber genügend sagen, das ist jetzt einfach sinnvoll, das machen wir jetzt, weil es ist ja alternativlos. Das ist ja immer dann die Gegenfrage zu dem, ist das richtig, was wir jetzt machen, ist ja, was wäre, wenn wir es nicht tun? Und wenn wir überlegen, das, was wir dann verlieren, wenn wir es nicht tun, ist das vielleicht mehr, als was wir gewinnen könnten, wenn wir es tun. Und selbst wenn wir dann nur 30% von dem gewinnen, was wir uns vorgenommen haben, ist das ja immer noch besser, als gar nichts zu machen. Also heißt im Ende, wir können nichts verlieren, wir können aber ganz viel gewinnen, also lohnt es sich, loszugehen.
Lieber Felix Rodjohann, wir danken herzlich für Ihren Besuch bei uns in der Sendung und wir wünschen Ihnen viele Mitstreitende bei Ihrem Projekt, zügig sichtbaren Erfolg und klimabezogen spürbare Veränderungen.
Wir laden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein zu unserer September-Sendung, die Freitag, den 13. September 2024 um 18 Uhr bei Oldenburg 1 ausgestrahlt wird. Unsere vergangenen Sendungen können Sie nachhören auf der Website kirchenradio-oldenburg.de. Immer und überall können Sie die Podcasts der Sendungen dort hören. Für heute sagen wir, danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin, bleiben Sie behütet und tschüss.